Welle Niederrhein Spezial.
Mit mir, ich bin Rafael Hamdan. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Sonntag, kurz nach eins und der Welle Niederrhein Talk steht an. Heute mit einem sehr besonderen Thema. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen, auch wenn ich im ersten Moment dachte, okay, wie soll man eigentlich über dieses Thema reden? Wir wollen über den plötzlichen Herztod sprechen, beziehungsweise über Herzrhythmusstörungen. Und ihr habt es sicher alle mitbekommen, der dänische Fußballspieler Chris Eriksen hat während der EM, während dem EM-Spiel gegen die Finnen einen Kollaps erlitten und wurde noch auf dem Spielfeld zurückgeholt, beziehungsweise hat für natürlich sehr, sehr viel Sorge gesorgt. Und wir haben uns alle Gedanken gemacht und uns gefragt, geht's ihm gut? Und wir mussten auch alle Minuten überstehen, ja, in denen eigentlich gar nicht klar war, was mit ihm los ist. Wir wollen heute also darüber sprechen, wie das so ist, selbst in so einer Situation zu sein oder auch Menschen aus so einer Situation zu retten, und zwar mit einem Defibrillator. Ich habe tolle Gäste heute bei mir. Einmal Chris Hillus aus Krefeld. Hi Chris, schön, dass du da bist. Du bist sozusagen mein Profi heute. Du kennst dich sehr, sehr gut mit den Defibrillatoren aus und sorgst dafür, dass Menschen aufgeklärt werden, wie sie auch so ein Ding einsetzen können und nutzen können. Und bei mir ist auch Michael Silikens. Hi Michael.
Hallo Raff.
Du bist Herzblut-Karnevalist und hast selbst mal so eine Situation erlebt. Du wurdest auch gerettet, du wurdest zurückgeholt, ne?
Ja, stimmt.
Und da wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber bevor wir tiefer in eure ganz persönlichen Geschichten und eure eigene Motivation reingehen, will ich euch fragen, wie habt ihr das eigentlich erlebt, als Chris Eriksen da zusammengebrochen ist bei dem EM-Spiel? Michael, vielleicht erzählst du zuerst. Du bist ja selbst jemand, der mal in so einer Situation gesteckt hat und gerettet wurde. Das war bestimmt ein krasser Flashback für dich, oder?
Ja, es war wirklich ein Flashback. Ich war im Garten, habe mir das Spiel angeschaut, gegrillt, schöner Sommertag. Meine Familie war nicht da, ich konnte den Fußball genießen und habe genau gesehen, also in der Sekunde, wie der Chris da zusammengebrochen ist. Und mir war sofort klar, ja, er hat diese Herzrhythmusstörung und ja, ich habe Gänsehaut bekommen. Es kam alles wieder hoch, das, was damals bei mir passiert ist. Aber ich muss sagen, unabhängig davon, dass er auch gerettet wurde, was super war, die ganze Mannschaft hat super reagiert, hat den Chris abgeschirmt und es war toll. Ja gut, ich musste mitzittern, muss ich dazu sagen.
Ja, das glaube ich. Ich fand das so krass, dass wir das alle im Fernsehen sehen konnten. Das hat mich ein bisschen schockiert, ehrlicherweise. Aber ich fand es auch irgendwo ganz gut, weil wir genau das, was du sagst, sehen konnten, wie alle Menschen drumherum reagiert haben, nämlich irgendwie sehr besonnen, sehr ruhig und sehr professionell. Chris, du bist so ein Profi. Du weißt, was in solchen Situationen zu tun ist und du kannst vor allem auch Menschen unterstützen, ihnen die Angst zu nehmen, in solchen Situationen zu reagieren. Wie ist es dir ergangen, als du die Bilder gesehen hast?
Ich habe die gar nicht im Fernsehen gesehen. Also ich habe gar nicht live gesehen. Ich habe irgendwann einen Post geschickt bekommen von einem Freund über Instagram, der sagte, hier, schau mal, was passiert ist. Und meine Empfindungen, die waren total gemischt. Also auf der einen Seite bin ich froh, dass inzwischen AEDs oder Defis auch am Spielfeldrand verfügbar sind. Das ist ein absoluter Fortschritt. Das ist nicht immer so gewesen. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch wieder ein bisschen wütend gemacht, weil mich das auch an all die Gespräche erinnert hat, wo ich mit Menschen spreche und auf die Wichtigkeit von einem AED hinweise, die sich dann einfach querstellen oder das nicht verstehen möchten.
Weil sie glauben, sie werden eh nicht in so eine Situation kommen.
Was nie passiert, es ist 30 Jahre nicht passiert, es passiert bei uns nicht. Und das ist eben falsch. Also das ist ganz klar, das passiert. Es ist ein Phänomen, was wir seit vielen Jahren auf dem Tisch haben. Ich selbst beschäftige mich seit über 10 Jahren damit. Und die Gespräche haben sich verändert, fairerweise, das muss man sagen. Also die Menschen sind offener heute, die hören eher zu und die akzeptieren auch, dass sie was tun müssen halt, um Mitarbeiter oder Besucher zu schützen. Aber es gibt halt immer auch noch die es nicht so richtig wollen.
Jetzt hast du gerade ja schon gesagt, also du klärst ja Menschen auf, du zeigst auch, wie man so ein Defi benutzen kann. Jetzt ist es ja schon so, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, sag mal, kannst du nicht irgendwie zu uns ins Unternehmen und uns irgendwie schulen? Wir brauchen auch so ein Gerät, wir würden das gerne kaufen. Warum tun das die Menschen dann letztendlich doch? Also muss vorher erstmal was passieren, bis sie auf die Idee kommt zu sagen, es ist ganz praktisch, so ein Ding bei uns auf der Arbeit zu haben oder zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Kantine oder wo auch immer?
Es gibt, würde ich sagen, drei verschiedene Typen. Es gibt einmal den Fall, tatsächlich, also dass entweder im Unternehmen jemand vielleicht bewusstlos geworden ist. Also wir brauchen gar nicht unbedingt diese Dramatik eines plötzlichen Herztodes, um Bewusstsein wach zu rütteln. Es reicht einfach ein Notfall, damit sich beschäftigt wird mit der Thematik. Da ist es relativ klar, in welche Richtung das gehen wird. Da ist die Bereitschaft da, was zu tun. Es ist auch ein Wunsch da, Situationen zu verbessern. Es gibt aber auf der anderen Seite auch die Anfragen, die häufig kommen, wenn zum Beispiel Erste-Hilfe-Seminare durchgeführt werden. Das ist ja in vielen Unternehmen, ist es ja jährlich Pflicht. Und sehr, sehr froh bin ich auch, dass die Malteser oder das Deutsche Rote Kreuz oder welche Organisation auch immer, dass die innerhalb ihrer Ersthelferkurse den AED vorstellen. Und häufig ist das auch so ein Impulsgeber, dass dann eben gesagt wird, komm, wir informieren uns mal. So, das sind dann die anderen. Ja, und dann gibt es halt noch die, die es irgendwie über Ecken gehört haben und darüber die Anfrage stellen.
Was ich auch echt super fand, und ich glaube, das haben so einige Menschen hier am Niederrhein gesehen. Du hast direkt nachdem das Christian Eriksen passiert ist, ein Instagram-Video gemacht, das online gestellt. Und was mich da sehr beeindruckt und auch beruhigt hat, war, dass du eigentlich in diesem Video auch klar gemacht hast, Leute, nur weil da jetzt jemand zusammenbricht oder scheinbar einen plötzlichen Herztod erlitten hat oder vermeintlich eben, man kann ja da nicht direkt die Diagnose stellen, es ist nicht zu spät zu helfen. Das war mir selber zum Beispiel nie bewusst. Ich habe gedacht, wenn jemand da so liegt, da werde ich gar nichts mehr ändern können. Da werde ich gar nicht helfen können. Aber dem ist nicht so.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Deswegen auch danke nochmal dafür, dass du es ansprichst. Denn ich wehre mich auch, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, ich wehre mich gegen diesen Begriff plötzlicher Herztod. Mhm. Denn für den Laien impliziert das nämlich genau das, dass jemand tot ist.
Ja.
Und das ist die Situation halt nicht. Also wir haben in dem Moment eine dramatische Situation, das ist definitiv so. Wir müssen auch sofort helfen, innerhalb von 3 Minuten, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber es ist halt nicht hoffnungslos, überhaupt nicht. Wir können halt mit den richtigen Maßnahmen einer solchen Person helfen. Und das ist das, worum es letztendlich geht.
Michael, jetzt hat dir so ein Gerät, so ein Defi letztendlich das Leben gerettet, so kann man es ja sagen, oder unterstützt dich. Du hast nämlich eine Version, die auch sozusagen eingepflanzt wurde.
Ein ICD, ja.
Jetzt frage ich mich, wenn du irgendwie in der Stadt unterwegs bist oder wo auch immer, fällt dir auf, wenn so ein Defi an der Wand hängt oder in einem Gebäude ist?
Ja, man wird sensibilisiert. Das ist definitiv so. Wenn ich durch unser kleines beschauliches Lobberich fahre oder gehe, unabhängig davon, dass wir auch mit unserer Spendenaktion damals diese 3 Defibrillatoren, oh, schweres Wort, ins Leben gerufen haben oder spenden konnten. Aber man schaut schon überall in den Einkaufszentren oder in den Passagen, ob so ein Ding irgendwo da hängt. Mhm. Und doch, es ist dann schon beruhigend, wenn da wirklich dieses Schild dann mit dem grünen Herz oder mit dem Herz mit dem grünen Hintergrund dann da zu finden ist.
Ja.
Das ist so.
Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir es gleich mal aufmachen können, das live on air sozusagen ausprobieren. Denn ich hatte so eine Scheu davor, ne, weil ich mir dachte, ey, ich würde sowieso nicht wissen, wie ich damit umgehen soll, wie ich das einsetzen soll. Ich will damit nichts falsch machen. Ich will die Situation von jemandem auch nicht schlimmer machen. Und das ist aber auch gar nicht so. Also ich glaube, wir können heute ganz, ganz viele Ängste und Sorgen nehmen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir aufgeklärt werden, wenn es um diese Geräte geht. Dass man keine Angst haben muss, dass man eigentlich gar nicht groß was falsch machen kann. Deswegen will ich dich erstmal fragen, Chris, angenommen, jetzt würde neben mir jemand zusammenbrechen, ja, und ich weiß gar nicht, warum er zusammengebrochen ist. Riskiere ich, es noch viel schlimmer zu machen, wenn ich so ein Defi, der an der Wand hängt, einfach runterziehe und aufmache und loslege?
Absolut nicht. Mhm. Also das ist das A und O, was mich auch immer wieder antreibt in Trainings oder Schulungen und Vorstellungen, dass ich den Leuten vermitteln möchte, muss und das auch unbedingt will, ist, du kannst mit dem AED nichts falsch machen. Natürlich, wenn du jetzt das Gerät nimmst und du jemanden damit auf den Kopf schlägst, hat er wahrscheinlich einen Schaden davon. Aber wenn du das Gerät einsetzt, sachgemäß und den Anweisungen des Gerätes folgst, das spricht ja mit dir, sagt ganz klar, was du tun sollst, kannst du nichts falsch machen. Das Gerät stellt selbstständig fest, habe ich hier eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung vorliegen, ja oder nein? Und in dem Fall ja, auch nur dann wird ein Schock freigegeben oder ein Schock möglich. Ansonsten gibt das Gerät gar keine Möglichkeit, irgendwie Strom dem Körper zuzuführen.
Das ist so gut zu wissen und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert darüber, dass ich das vorher gar nicht wusste, dass ich das nicht realisiert habe. Also Gott sei Dank war ich jetzt noch nicht in der Situation, wo ich ein Menschenleben mit einem Defi retten musste, aber ich kann mir vorstellen, dass ich sehr, sehr zögerlich gewesen wäre, weil ich Angst hätte, diesem Menschen nun noch mehr zu schaden, als ihm zu helfen. Wir werden gleich, darüber freue ich mich auch sehr, den Defi mal anschmeißen, denn es begleitet dich ja richtig durch so eine Situation. Ja. Bevor wir das aber tun, bevor wir uns das Ganze mal anhören und anschauen, will ich dich, Michael, fragen. Du hast uns ja gerade schon erzählt, du hast dich, man muss dazu sagen, du hast eine Spendenaktion gestartet mit Freunden und Bekannten, um Defis anzuschaffen und sie an wichtige Orte zu bringen. Und das aus einer ganz persönlichen, emotionalen Situation heraus. Denn dir ist während des Karnevals 2017, wenn ich mich richtig erinnere, selbst etwas widerfahren, was, glaube ich, sehr viele Menschen wirklich erschreckt. Also erzähl mal ganz kurz. Karneval in Lobberich, du standest auf der Bühne, du bist ja sehr aktiv im Karneval. Mhm. Gute Stimmung, ausgelassene Stimmung, 450 Mann irgendwie im Saal. Was ist da passiert? Das klingt ja erstmal alles sehr viel nach Spaß.
Ja, der Spaß war auch da, bis zu dem gewissen Zeitpunkt. Wie gesagt, ich bin Mitglied im Karnevalskomitee Lobberich, schon seit Jahrzehnten mittlerweile schon. Und es macht immer Spaß, auf der Bühne zu sein und Leute zu unterhalten. So, und an dem 11. Februar war es dann halt eben so, dass ich auf der Bühne bei einem, Act, plötzlich umgekippt bin. Ich bin, dem plötzlichen Herztod geweiht gewesen und man konnte mich durch einen Defi retten.
Wie war das so? Du standest auf der Bühne, hast du dich einfach unwohl gefühlt oder hat dein Herz wehgetan? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, ich hatte keine Herzschmerzen, ich hatte auch keine Vorbelastung. Klar, eine kleine Erkältung, vielleicht auch eine Aspirin genommen, die man dann vor dem Auftritt oder beziehungsweise dem Tag, um den Tag zu überstehen, hat. Aber großartige Beschwerden hatte ich nicht. Mhm. Es war einfach so, ich weiß auch noch ganz genau, wer vor mir im Saal saß und plötzlich ging das Licht aus, als wenn man irgendwo, einen Kreislaufzusammenbruch kriegt und danach war Feierabend.
Und dann? Im nächsten Moment machst du die Augen auf und siehst was?
Für mich war es der nächste Moment, für andere war es dann im Saal halt eben die gewissen Minuten zur Rettung. Die Bühne war zu, die Sitzung wurde abgebrochen und man hatte mich dann wieder zurück ins Leben geholt.
Und du hast natürlich in dem Moment noch gar nicht so richtig realisiert, ne, was passiert ist. Wahrscheinlich hast du gedacht, ich bin irgendwie umgefallen oder sowas, jetzt will ich aufstehen und Karneval feiern.
Genau, ich habe es so wahrgenommen, als wenn ich aus einem Tiefschlaf erwache. Mhm. Von hinten höre ich Stimmen, die dann plötzlich, da ist er wieder und dann bringen wir dich jetzt mal ins Krankenhaus. Dann habe ich gesagt, nein, wir haben Karneval, ich möchte jetzt feiern. Mhm. Bis ich dann wirklich realisiert habe oder beziehungsweise man mir erklärt hat, was überhaupt passiert oder passiert ist.
Wahnsinn, das Gute ist und das spricht ja mal wieder für den Karneval und auch für dieses ganze, für diese Tradition. Im Saal, wo ihr gefeiert habt, waren natürlich sehr viele Karnevalisten, unter anderem eben auch zum Beispiel so ein Oberarzt.
Ja, auch ein Oberarzt ist ein Karnevalist oder kann ein Karnevalist sein. Der Oberarzt aus dem Krankenhaus Nettetal war da. Wir hatten Rettungskräfte, Feuerwehr, Malteser hatten wir alles da. Ja. Und es war wirklich 1000 Schutzengel für mich, dass die Feuerwehr an diesem Abend überhaupt einen Defi dabei hatte.
Weil das nicht zur Standardausrüstung gehört.
Es gehört nicht, das haben wir nachher auch erfahren, durch unsere Spendenaktion oder im Vorfeld der Spendenaktion, dass so ein Defi nicht zur Grundausstattung einer Feuerwehr gehört.
Und ich frage mich, Chris, warum ist das so? Warum stehen die Dinger am besten nicht in jedem Gebäude und liegen vielleicht auch in jedem Einsatzfahrzeug?
Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, leider. Weil ich auch, also der klare Menschenverstand, wenn man einmal sieht und wenn man auch dich sieht, Michael, das ist ein Thema, was Menschen betrifft, die mitten im Leben stehen. Also wir reden jetzt nicht über Menschen, die ausschließlich ab einer bestimmten Altersgruppe, sagen wir jetzt mal vielleicht 68, die sich auch ihr Leben lang schlecht ernährt haben. Das ist es eben nicht, sondern wir haben junge Menschen, die mitten im Leben stehen. Beispiel Fußballspieler ist vielleicht auch hier das Treffendste. Deswegen bin ich auch so froh, dass das dokumentiert worden ist, weil das einfach nochmal zeigt, dass das, worüber wir reden, halt eine Relevanz hat für die gesamte Bevölkerung und eben nicht nur für einen Teil.
Ja, es war einfach auch so erschreckend, so einen jungen Menschen zu sehen, 29 ist er, der in Topform ist. Er spielt bei einem phänomenalen Turnier mit und dann fällt er einfach um und man denkt sich, oh mein Gott, das könnte mir genauso widerfahren.
Ja, und gehen wir mal davon aus, dass gerade im Profisport natürlich auch gewisse medizinische Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Also es werden ja Belastungs-EKGs gefahren.
Ja.
Die Leute müssen ja regelmäßig zum Check-up.
Ja.
Und trotzdem passiert das. Das heißt, es gibt eben nicht immer diese Voranzeichen. Natürlich kann man Herzmuskelentzündung verschleppen. Das ist so mit einer der häufigen Gründe dafür, dass es im Sport auftritt.
Mhm.
Aber es ist eben nicht so, dass ich weiß, okay, Typ A, du hast wahrscheinlich bald einen plötzlichen Herztod.
Ja. Ne,
das ist halt das Thema. Und um auf die Frage zurückzugehen, warum hängen die nicht überall? Ich weiß es nicht. Und es macht mich auch ein bisschen, es greift mich persönlich irgendwie oder bewegt es mich viel mehr.
Total.
Dass ich
ja.
das nicht, ich verstehe es halt nicht.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Zumal, darüber reden wir auch gleich ein bisschen ausführlicher. Es ist jetzt nicht so, ich habe immer gedacht, das muss ja unfassbar viel Geld kosten, das kann man sich nicht leisten und wenn, dann nur die großen Unternehmen und so. Das ist aber überhaupt nicht so. Ich habe mich gefragt, Michael, die hatten jetzt so ein Gerät dabei, zum Glück, obwohl sie es gar nicht hätten dabei haben müssen. Hat es dir das Leben gerettet? Hast du dir diese Frage gestellt?
Es hat mein Leben gerettet.
Was wäre, wenn dieses Gerät nicht dabei gewesen wäre?
Würde ich heute hier nicht mehr sitzen.
Und das ist klar, ja?
Das ist definitiv klar.
Wahnsinn.
Ja.
Also wenn man das ja auch alleine schon hört, dann frage ich mich, warum gibt es tatsächlich nicht auch die Verpflichtung? Reden wir ruhig von der Verpflichtung, zu sagen, wir müssen alle in der Schule zumindest einmal irgendwie so eine Stunde mitgemacht haben, wo uns erklärt wird, wie so ein Gerät einzusetzen ist. Und das muss zumindest in öffentlichen Gebäuden oder auch bei der Feuerwehr immer im Auto sein. Ja, interessiert mich sehr, wie seht ihr das, Leute? Was sagt ihr da draußen zu diesem Thema? Habt ihr vielleicht selbst schon mal in so einer Situation gesteckt? Habt ihr Erfahrungen, die ihr mit uns teilen möchtet? Dann schreibt mir gerne über WhatsApp oder schickt mir eine Sprachnachricht an die 02151 50 60 70. Ihr könnt auch selbstverständlich Fragen stellen an Chris oder an Michael, die, wie ihr merkt, ja auch beide sehr, sehr gut im Thema drin sind. Was mir jetzt auch nochmal wichtig ist und worüber ich mit dir sprechen wollte, Michael, ist, du hast also diese ganze Situation erlebt. Du bist ja dann irgendwann Herr all deiner Sinne nochmal geworden und dir ist klar geworden, okay, ich habe das jetzt alles durchlebt. Woher der Mut, sich dann darum zu kümmern, dass Defibrillatoren gespendet werden beziehungsweise erstmal gekauft werden? Denn du hast, nachdem du ja dann wieder fit warst, gesagt, ich möchte jetzt hier etwas organisieren. Ich möchte, dass solche Defibrillatoren, die mir das Leben gerettet haben, für jeden anderen auch nutzbar sind.
Ja, der Gedanke ist aus dem hervorgegangen, dass die Feuerwehr halt eben diesen Defi dabei hatte. Man ist dann in der Herzklinik, wird untersucht und wird festgestellt, wir bauen dir einen ICD ein oder pflanzen den ein.
Ja.
Und dann möchte man gerne was zurückgeben. Das war unser Gedanke, der Gedanke meiner Frau und mir. Und wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen irgendwo Gelder zu sammeln, um das öffentlich zu machen, um zu sagen, pass auf, die Feuerwehr braucht solche Dinger, damit Leben gerettet werden können, wie
ja.
meins. Und dann ist es halt eben so passiert, dass man uns aufgeklärt hat, dass es halt eben nicht zur Grundausstattung gehört, sondern, wie du eben schon sagtest, an öffentliche Orte, Festivitäten, Hallen etc., die frei zugänglich sind, solche Dinger sind. Und da haben wir gesagt, okay, in Nettetal-Lobberich gibt es drei Karnevalsorte, wo Sitzungen stattfinden, in Kaldenkirchen, in Breil und in Lobberich. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben über WhatsApp, über Facebook, Instagram etc. haben wir zum Spendenaufruf gerufen. Und ja, und ich muss sagen, wir hatten damals wirklich, es sind Gelder geflossen von Personen, die wir überhaupt nicht kannten, wo wir sagen, wow, die Leute wissen, wie wichtig das ist. Und wir konnten dann Gott sei Dank 4.444, eine karnevalistische Zahl, zusammensammeln und haben dann an jedem Standort Lobberich, Breil, Kaldenkirchen so ein Defi platzieren können.
Wow, ich habe wirklich, also direkt als du mir das schon im ersten Gespräch, das wir beide hatten, erzählt hast, habe ich sofort Gänsehaut gekriegt, weil mir da auch bewusst geworden ist, was Gemeinschaft auslösen kann, dass das vielleicht bei allem Respekt, nicht, dass das jetzt irgendwie falsch klingt, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass es passiert ist, während so viele Menschen auch noch Karnevalisten dabei waren, die ja untereinander gut vernetzt sind und ihnen ja auch sozusagen live vor Augen vorgeführt wird, was passieren kann, wenn man eben so ein Defi hat und wenn man die Möglichkeit hat, Menschenleben zu retten. Wie wichtig ist das eigentlich, dass Menschen so eine persönliche Situation erleben, beziehungsweise so einen persönlichen Bezug einfach haben?
Du meinst, ob es wichtig ist, dass man so ein Erweckungs- oder
Aha-Erlebnis
hat.
Moment, ja. Exakt.
Das ist natürlich die beste Voraussetzung, die man haben kann, um Leute zu motivieren. Mhm. Aber, und das ist auch mein Wunsch, ich möchte diese Situation nicht permanent haben.
Ja.
Also es ist schon gut, dass das nicht jeder in seinem persönlichen Umfeld jetzt erlebt hat. Das wäre furchtbar. Aber ich denke, dass man über eine gute Schulung oder eine gute Vorstellung schon extrem viel bewirken kann. Mhm. Und das ist auch genau der Weg, den wir gehen. Also natürlich stellen wir ein Gerät vor. Natürlich zeigen wir, wie das funktioniert. Aber ich würde sagen, dass bestimmt 75% unserer Zeit, die wir mit Vereinen, Unternehmen oder Organisationen sprechen, genau darauf verwendet wird, dass wir erklären, warum ist der AED überhaupt wichtig? Warum brauche ich den? Und dass Zeit zum Beispiel eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist extrem wichtig. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute genau diese Aha-Momente eigentlich in diesen Terminen haben. Die kommen rein, also wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, größeren Möbelausstatter oder Büroausstatter vor einiger Zeit ausgestattet. Die haben 80 Mitarbeiter. Und auf 80 Mitarbeiter kommt natürlich nur eine relativ geringe Anzahl an Ersthelfern. Wir konnten mit der Geschäftsführung aber aushandeln, dass wir gesagt haben, ihr wollt diese Geräte haben, ihr kauft 2 Stück. Lass uns doch alle Mitarbeiter schulen. Lass uns alle 80 Mitarbeiter schulen. Ihr macht kleine Gruppen, ihr schickt die zu uns. Natürlich ist es eine Stunde Zeit, die verloren geht. Aber du weißt doch gar nicht, was du bewirkst. Es kann doch sein, dass derjenige, der heute in der Schulung ist, am Wochenende auf dem Tennisplatz den AED einsetzt. Ja. Der weiß dann, worum es geht. Und das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Und das kriegen wir hin. Also das kriegen wir gut hin, wenn die Leute uns zuhören, uns die Gelegenheit geben, das Ganze vorzustellen, dass sie nachher rausgehen und sagen, wow, das ist super einfach, ich kann das, ich traue mir das zu und ich mache das.
Ich war tatsächlich auch sehr überrascht davon, wie simpel das alles ist, weil also letztendlich muss man gar nicht viel tun, außer das Gerät erstmal aufzumachen. Chris, vielleicht können wir das tatsächlich jetzt mal machen. Es spricht ja mit einem, also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man so ein D4 runterholt, öffnet und dann selbst irgendwie da anfängt rumzuoperieren, in Anführungsstrichen, sondern man wird richtig da durchgeführt. Und das ja schon, wenn man diese Box öffnet.
Richtig. Also wir haben ja ein System jetzt hier stehen und im Grunde sind alle AEDs ganz ähnlich aufgebaut. Der eine oder andere hat vielleicht einen Knopf. Wir haben jetzt ein System, was in dem Moment anspringt, wo ich den Deckel öffne. Wenn du möchtest, mache ich es mal.
Gerne,
dann hören wir auch,
genau,
was das Gerät sagt. Es ist tatsächlich sehr profan, der Einstiegssatz. So, wir hören nach dem Öffnen des Deckels.
Ruhig bleiben, diese Anweisungen befolgen. Sofort 112 anrufen. Mhm. Oberkörper des Patienten freimachen. Kleidung entfernen oder wegschneiden.
So, dann
Nach
passiert
freimachen
das.
Freimachen des Oberkörpers die weiße Packung vom Deckel des AED abnehmen.
Also da, man hört es richtig. Ja. Man
die
wird
weiße
da
Packung an der gestrichelten Linie aufreißen und Elektroden entnehmen.
Also es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Eine weiße Elektrode ganz von der blauen Unterlage abziehen. Mit dem Abziehen an der Lasche in der Ecke beginnen.
Stopp den jetzt
mal
hier.
Ja, genau. Aber ich habe dennoch einen Kritikpunkt, muss ich sagen. Ich finde die Stimme jetzt nicht so sympathisch. Sie könnte ruhig ein bisschen entspannter klingen, um ehrlich zu sein.
Ja, das stimmt. Wir haben auch oft die Frage, tatsächlich, dass mich Leute fragen, ob man die Stimme ändern könnte, ob es nicht auch eine weibliche Stimme vielleicht gibt. Und es gibt aber ganz klare Entscheidungen auch auf Unternehmensseite, also vom Hersteller, die sagen, nein, wir haben ganz bewusst so gewählt, weil wir wollen eine Stimme, die die Ruhe vermittelt, die aber auch Kontrolle vermittelt, denn das ist das, was wir wollen. Wir wollen Kontrolle über die Situation haben, wir möchten nicht alleine sein, sondern wir möchten, dass uns jemand sagt, was wir tun sollen.
Weißt du, ich habe das eingangs ja schon gesagt, ich hätte, glaube ich, Angst, also man kennt das so ein bisschen aus diesen ganzen Arztfilmen und Serien, ja, wenn dann so Schocker auf die Brust gelegt werden und dann irgendein unmenschlich attraktiver Arzt oder eine extrem attraktive Ärztin sagt, so, geht jetzt einen Schritt zurück. Ich hätte Angst, dass ich diesen Menschen so einen Schock zusetze, dass er möglicherweise sogar daran sterben könnte. Das passiert mir aber nicht, ne, mit dem Gerät.
Richtig, das ist das A und O. Also wir können mit dem AED nichts falsch machen. Wir haben nicht die Sorge zu tragen, dass der Stromstoß, der letztendlich natürlich, da müssen wir drüber reden, ist das Strom, der ins Herz geschossen wird. Das klingt dramatisch, das ist auch nicht lustig, aber es ist sehr, sehr kontrolliert und es wird halt eben nur gemacht, wenn es tatsächlich nötig ist und wenn ohne diesen Stromstoß eben die Situation weiterhin absolut lebensbedrohlich für den Betroffenen ist.
Was ich nämlich nicht wusste, ist, man bereitet dann die Person vor sozusagen, die gerettet werden muss. Also man öffnet den Defi und es ist so, dass dieses Gerät aber so eine Art Analyse startet. Das heißt nicht, dass da kontrolllos irgendwelche Elektroschocks ausgesendet werden oder rausgeschickt werden, sondern dieses Gerät checkt sozusagen erstmal das Herz und den Rhythmus, richtig?
Genau, das ist so, dass wir also in dem Gerät selber, also wenn wir, sagte er ja gerade, wir sollen die Elektroden vom Deckel des AED abnehmen. Das sind also zwei etwa handtellergroße Elemente, so kann man sich das vorstellen, die werden auf der Brust platziert, um ein EKG abzuleiten. Also das, was letztendlich auch beim Arzt geschieht, das heißt, das Gerät leitet über zwei Elektroden eine eigene EKG-Kurve ab und identifiziert diese dann und trifft eine Entscheidung, sagt, okay, was habe ich hier konkret für einen Fall? Habe ich zum Beispiel einen Vorhofflimmern vorliegen? Dann gebe ich einen Schock ab oder gebe den Schock frei und dann wird auch je nach Gerätetyp entsprechende Energie gelevelt, dass ich dann eben dem Patienten zum Beispiel nicht schaden kann, weil der Energiestoß zu hoch ist oder dass ich gar nicht helfe, weil er zu niedrig ist.
Wir wollen hier bei Welle Niederrhein natürlich weiterhin über dieses Thema sprechen. Eure Fragen oder eure Anmerkungen, vielleicht habt ihr ganz Ähnliches erlebt, habt jemanden schon mal retten können oder sagt vielleicht, also Leute, wir sollten wirklich mehr auf Defis setzen und wir sollten darüber sprechen, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp-Nachricht an die 02151 50 60 70. Ihr seid beide Menschen, die sehr krass in diesem Thema drin sind. Michael, du, weil du selbst beim Karneval während einer großen Sitzung selbst gerettet wurdest, dir wurde das Leben dank eines Defibrillators gerettet. Und du, Chris, du, ich würde fast schon sagen, du bist ein Aktivist, was dieses Thema angeht. Du klärst wunderbar auf und ich habe sehr, sehr viel schon von dir gelernt, was das angeht. Und deswegen möchte ich dich einmal fragen, was ist eigentlich der Unterschied, und ich glaube, dass viele von uns das durcheinander bringen, zwischen Herzrhythmusstörung, Kreislaufprobleme, Herzinfarkt und dann auch der plötzliche Herztod. Das ist nicht alles ein und dasselbe, das weiß ich jetzt.
Das ist richtig, es ist nicht ein und dasselbe und man könnte jetzt ein riesen medizinisches Fach aufmachen und wir können 3, 4, vielleicht auch 8 Stunden darüber sprechen. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, würde ich einfach nur abgrenzen, was beschreibt den plötzlichen Herztod und nochmal deutlich machen, es ist ein Riesenunterschied zu dem Herzinfarkt. Der Herzinfarkt kann auch zu dem plötzlichen Herztod führen, aber ein Herzinfarkt, und das ist, glaube ich, ein Begriff, der viel, viel verbreiteter ist, auch in der Bevölkerung, ist eine Situation, die sich ankündigt. Da gibt es ganz bestimmte Symptome, aber es kündigt sich an, ein enge Gefühl in der Brust, Schmerzen, die ausstrahlen in die Gliedmaßen. Da geht's mir nicht gut. Auch andere können das sehen und ich habe vielleicht sogar Zeit, selbst ins Krankenhaus zu fahren. Also das ist wirklich ein Prozess. Und der plötzliche Herztod hingegen ist was tatsächlich von jetzt auf gleich, das, was wir gesehen haben auf dem Spielfeld, von jetzt auf gleich kippt eine Person, eine Betroffene um und ist nicht ansprechbar und die Situation ist von jetzt auf gleich, also instant lebensbedrohlich. Das macht diese Situation auch so besonders und dann sind wir auch wieder bei der Notwendigkeit für den AED.
Und diese Situation sorgt ja auch dafür, dass, ich sage jetzt mal, wir anderen drumherum, die dann eben so eine Situation betrachten müssen, glauben, ja gut, jetzt ist es schon eh zu spät. Er ist ja jetzt oder sie ist ja jetzt schon tot. Und das ist wahrscheinlich auch das Missverständnis und wichtig dann drüber zu sprechen, weil man kann in solchen Situationen sehr wohl helfen und sehr wohl noch was ausrichten.
Genau, wenn man eben mutig ist, ein bisschen mutig, denn es wird einem auch sehr wiederum dann in seiner Verhandlung geholfen, wenn man sich traut, einen AED oder einen Defi einzusetzen. Das ist ja auch das, was letztendlich Michael das Leben gerettet hat und was auch dem Chris Eriksen das Leben gerettet hat, eben dass die Menschen, die im Umfeld waren, erkannt haben, was habe ich für eine Situation. Die Person ist also nicht ansprechbar, ist bewusstlos. Ohne, dass ich Kardiologe bin, weiß ich, da stimmt was nicht.
Ja.
Dann aber eben beherzt handeln und im Kopf haben, es geht um Zeit. Möglicherweise haben wir hier jemanden, der einen Herz-Kreislauf-Stillstand vorliegen hat. Das heißt, das Gehirn wird nicht mit Sauerstoff versorgt, kein Blut zirkuliert. Ich muss handeln. Ich muss innerhalb von 3 Minuten eigentlich einen Stromstoß ins Herz applizieren. Und dafür gibt es die Geräte. Die hängen in Sparkassen, die hängen auch hier im Nachbargebäude. Ich weiß nicht, ob ihr eigentlich hier einen habt.
Tatsächlich habe ich mit meiner lieben Kollegin Anouk van der Vliet darüber gesprochen, dass wir hier keinen haben. Und wir kamen auch darauf, dass wir zum Beispiel uns viel mehr darauf sozusagen schulen lassen müssten, wie man ganz simpel betrachtet schon so ein Feuerlöscher irgendwie einsetzt. Weil diese Unsicherheit in einem sorgt dafür, dass man, glaube ich, in Notsituationen nicht weiß, oh Gott, was ist zu tun. Aber ganz kurze Frage, Chris, auch wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass das eigentlich mit dem Alter nicht so viel zu tun hat. Jetzt leben wir jetzt schon in einem Land, das stetig immer älter wird, ne? Also der demografische Wandel, der schreitet voran. Glaubst du, dass es in einigen Jahren zum praktisch ja fast schon zum Standard wird, dass jeder zweite von uns so ein Defi zum Beispiel auch im Wohnhaus hat? Also wenn man jetzt mit mehreren Parteien zum Beispiel in einem großen Gebäude lebt, glaubst du, wir werden die Geräte öfter sehen, jetzt auch wo das in der Presse so ein großes Thema war?
Über einen kurzen Zeitraum betrachtet, glaube ich, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Perspektivisch, über einen langen Zeitraum betrachtet, glaube ich, dass das ein Standard wird. Mhm. Also das wünsche ich mir auch, dass es irgendwann mal eine Grundsatzentscheidung gibt, von mir aus vom Land oder vom Bund, die sagen, wir wollen flächendeckend Defis bereitstellen. Initiativen gibt es genug. Es gibt auch genug engagierte Bürgermeister oder Unternehmen und Vereine, die sich einsetzen. Aber was halt fehlt, ist so eine generelle Entscheidung dafür. Und da gibt es natürlich auch immer Diskussionen, wer darf das einsetzen. Und auch Fachverbände diskutieren da immer wieder drüber. Aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung, könnte man das alles ein bisschen abkürzen, denn die Geräte sind extrem sicher. Man kann, wie gesagt, nichts damit falsch machen. Und selbst ein Kind kann eine AED bedienen. Deswegen sprechen wir auch über Defibrillatoren in Schulen. Mhm. Also das ist perspektivisch, langfristig werden die Systeme mehr und mehr Einzug halten. Und auch wenn ich in die Vergangenheit schaue, also in den letzten 10 Jahren hat sich schon extrem viel getan. Mhm. Die Zahlen der Betroffenen sind auch runtergegangen. Wir hatten vor 10 Jahren ungefähr 160.000 Betroffene pro Jahr, allein in Deutschland. Mhm. Heute reden wir ungefähr über 100.000.
Ja.
Und das natürlich auch bedingt dadurch, dass halt viel Aufklärung stattgefunden hat und dass halt vermehrt auch Geräte bereitgehalten werden.
Ich will ganz offen und ehrlich zu euch sein. Als wir darüber gesprochen haben, dass wir heute in diesem Talk über dieses Thema sprechen möchten, da dachte ich mir, wir reden über Herzrhythmusstörungen. Wie viele von euch da draußen wird das ansprechen? Und erst in den Gesprächen mit euch beiden ist mir bewusst geworden, wie wichtig das ist, darüber zu reden und sich auch aufzuklären. Und sei es nur, dass man irgendwie im Netz ein bisschen googelt oder dass man sich mit Menschen unterhält, die selbst in solchen Situationen gesteckt haben. Also Michael, die Vorstellung, dass du vielleicht diesen Karnevalstag gar nicht überstanden hättest, ohne dieses Gerät, das auch nur zufällig mit dabei war, das ist für mich so schier unglaublich irgendwie. Und da stelle ich mir die Frage, warum wird das nicht zum Standard? Ganz besonders, weil zum Beispiel in den USA ist das eher gang und gäbe, habe ich das Gefühl. Also das ist ein etwas größeres Thema dort als hier in Deutschland.
Die Amerikaner sind da ein ganzes Stück weiter. Mhm. Aber wir brauchen gar nicht über den großen Teich fliegen, denn es reicht eigentlich schon der Blick in die Niederlande. Mhm. Denn die haben wirklich da schon viel, viel Engagement reingesteckt. Die sind viel, viel weiter. Und wer heute mal nach Linnich zum Beispiel, Linnich ist noch deutsche Grenze, aber wer dann schon über die Grenze nach Holland fährt, der wird schnell feststellen, dass dort AEDs tatsächlich in Fußgängerzonen hängen.
Ach, krass.
Ja, öffentlich zugänglich. Die haben dann einen schönen, schicken Wandschrank drumherum.
Ja.
Und da kann im Prinzip jeder handeln, jeder helfen.
Ja, Wahnsinn. Ich habe vorhin ja auch schon erzählt, also ich habe ein Defi schon mal bei meiner Sparkasse im Foyer gesehen. Aber ansonsten, ich könnte dir nicht sagen, wo noch so ein Gerät steht. Ganz komisch eigentlich, dass man das nicht weiß oder dass es da zumindest für mich jetzt noch keinen Überblick gibt. Aber es gibt ja zumindest Register. Das heißt, offiziell weiß man schon, wo so ein Defi stehen kann oder stehen könnte.
Nicht so ganz. Also auch diese Register sind im Prinzip Initiativen, die sagen, wir müssen das mal erfassen und wir wollen da mal drauf hinweisen, aber auch das ist keine Verpflichtung, sich da einzutragen. Also ein Unternehmen kann eine AED bereitstellen für die eigenen Mitarbeiter und Besucher, aber es besteht keine Verpflichtung, diesen einzutragen. Also wir haben ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, um die Situation zu verbessern.
Umso wichtiger eben, dass man darüber spricht und auch klar macht, es kann nur helfen, es ist nur ein Plus, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich kann euch echt da draußen sagen, ich glaube, der ein oder andere war echt geschockt, zu erfahren, wie simpel das ist und was für eine Kraft das Gerät hat, um eben Menschenleben zu retten. Jetzt, Michael, gibt es noch eine Sache, die ich super spannend finde. Der Eriksen, der wird jetzt mit so einem implantierten Gerät leben müssen, in Anführungsstrichen. Es ist klar für ihn, dass er in Dänemark damit kein Profi-Fußball, so wie er es bisher zumindest getan hat, spielen wird, weil es in Dänemark eben diese Regelung gibt, ne? Dass man mit einem eingebauten Defibrillator nicht mehr diesen Extremsport zumindest in so einem Verein machen kann. Ich glaube, du findest das nicht so gut, ne? Und du empfindest das auch eher als Benachteiligung.
Ja, wenn man den Gazetten so glauben darf, er spielt ja in Inter Mailand, muss er seinen Vertrag wohl auflösen.
Ja.
ich finde es, ja, nee, ich finde es nicht gut. Definitiv nicht, weil jeder Mensch hat seine Lieben, seine Vorlieben, seinen Sport, sein ganzes Leben richtet man danach aus. Ein Holländer, holländischer Nationalspieler Danny Blind, der spielt mit einem Defi, ist Nationalspieler. Ein Christian Eriksen spielt in Inter Mailand und der darf es da in Italien wohl nicht mehr ausführen.
Es ist nur dieses Bild, also ich fand das auch so erstaunlich, als ich dich auch gesehen habe. Und da kommen wir wieder zum Thema Klischee. Ich hätte niemals erwartet, dass jemand wie du so ein Gerät jetzt zum Beispiel schon in sich trägt. Einfach weil du bist groß, du wirkst sportlich, du wirkst total gesund und jung und sowas. Und man glaubt nicht, dass jemand wie du davon betroffen sein könnte. Aber ich habe den Eindruck, dass dein Leben sich sogar mit diesem eingebauten Defi in eine noch viel glücklichere Richtung entwickelt hat.
Hat es, definitiv. Man beschäftigt sich ja nur mit Dingen, die einem selber irgendwann mal widerfahren sind. Mhm. Das war nun mal so in dieser Situation. Ich lebe da jetzt fast viereinhalb Jahre mit und lebe sehr gut und habe mein Leben definitiv umgestellt. Den Menschen Michael Zillikens wird man niemals verändern können, das ist so. Aber man hört in seinen Körper rein. Man ist sensibler, man feiert vielleicht auch nicht mehr so exzessiver, wie man es früher mal gemacht hat. Ich muss sagen, ich habe eine ganz andere Lebensqualität. Seit dieser Zeit und es hat mit vielen Dingen zu tun, auch mit dem Defi zu 95% und ich liebe mein Leben und ich liebe alles drumherum, ich liebe Menschen, ich freue mich, dass wir jetzt die Pandemie so gut in den Griff haben, dass wir auch wieder mit Menschen zusammenkommen können und wir Karnevalisten, wir freuen uns ja auch, dass es wieder am 11.11. wieder losgeht, wenn der Hoppeditz sein Erwachen hat und wir in Nettetal-Lobberich dann am 22. Januar unsere Karnevalssitzung wieder haben und ich freue mich und alle Karnevalisten können sich freuen.
Das glaube ich.
Ich bin dabei und wir werden feiern, definitiv.
Weißt du, ich höre dir so zu und finde das so beeindruckend, weil links von mir steht dieser Defibrillator und rechts von mir sitzt du, der mir das alles gerade so euphorisch erzählt, so voller Liebe fürs Leben. Und ich weiß, dieses Gerät letztendlich sorgt dafür, dass ich dir dabei gerade zuhören kann. Und das ist irgendwie ein ganz, ganz verrückter Moment eigentlich. Und man muss da viel, viel dankbarer für sein.
Und das Implantat, wenn ich das noch anführen darf, das Implantat, was ich in mir trage, das ist... Ich würde Durchmesser 3 Zentimeter sagen.
Wir haben auch über den Eingriff gesprochen. Du warst wach dabei. Das war sehr überraschend.
Das war schon strange. Das muss ich schon sagen.
Und aber es ging ganz schnell, ne? 40 Minuten, 45 Minuten?
Knapp 43 Minuten hat es bei vollem Bewusstsein gedauert. Und ich lebe damit.
Sehr schön. Ich möchte mich jetzt bei euch beiden bedanken für all das, was ihr uns heute so mitgegeben habt. Vielleicht können wir noch einmal kurz darüber sprechen, wenn man euch unterstützen möchte, kontaktieren möchte, in welcher Form auch immer. Wie kann man das tun? Sammelt ihr eigentlich noch, um weitere Defis zu besorgen oder sagst du, okay, jetzt brauche ich eine Pause?
Nein, der Gedanke wächst wieder. Nachdem das passiert ist, ihr mich angesprochen habt, ob ich heute in die Sendung komme, macht man sich Gedanken, wo man so ein Ding in Nettetal auch wieder platzieren kann. Spendengelder sammelt. Der Gedanke wächst jetzt. Ich werde mit Sicherheit auf unseren Bürgermeister zugehen, auf unsere Kommune zugehen, um auch die richtigen Schritte einzuleiten, beziehungsweise auch die richtigen Standorte dann gegebenenfalls zu finden.
Ja, und ich wette, wenn die Karnevals-Hochsaison sozusagen wieder startet, ist das ein großes Thema bei euch. Also vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es war richtig toll. Und Chris, wie geht's bei dir weiter? Wie kann man vielleicht nochmal auf dich zukommen? Was ist so dein nächstes großes Projekt, das jetzt ansteht?
Also wir haben zum einen hier ganz konkret für Krefeld eine eigene Webseite gebaut vor, ich würde sagen, 6 bis 8 Monaten, die tatsächlich auch eine ganz einfache Domain hat, nämlich defi-krefeld.de. Da gibt es ein bisschen Info zu dem, was wir tun.
Schön.
Da kann man Kontakt aufnehmen. Wir haben ein kleines Video mal erstellt, auch in Eigeninitiative, so ein Animationsfilm. Also da kriegt man schon ein paar Informationen vorab und dann ist der Kontakt zu uns ist eigentlich sehr, sehr leicht. Wir finden kurze Termine, also kurzfristig Termine und nehmen uns die Zeit, dann auch die Leute entsprechend aufzuklären.
Sehr schön.
Möchte ich das anführen, weil du das gerade auch so schön gesagt hast, dass es hier steht das Gerät und da sitzt jemand, der deswegen lebt.
Ja.
Und das ist genau das, worum es geht. Wir reden über Zahlen immer viel. Wir reden über 160.000, über 100.000. Wir reden über einen Fall irgendwo, der den Ericsson betrifft. Aber das ist halt alles weit weg. Und das, was der AED aber macht, ist, der betrifft das direkte Umfeld. Und es sind immer Menschen, die da dranhängen und Schicksale letztendlich. Das ist das, worüber wir eigentlich sprechen.
Total. Aber weißt du, mir ist das jetzt gerade erst in diesem Moment bewusst geworden, dass ich habe wirklich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, ne, als der Michael das alles so erzählt hat und auch wie du das erzählst. Und dann blicke ich so nach links und sehe dieses Gerät und es ist mir so in dem Moment bewusst geworden, wow, ich könnte das alles niemals hören. Ich könnte dich niemals sehen und auch merken, wie voller Euphorie du irgendwie an die ganze Sache rangehst, wenn dieses kleine, also wirklich fast schon winzige Gerät hier neben mir nicht stehen würde. Und das ist ein Gedanke, der zumindest dazu führt, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass das super ist, dass ihr diese Arbeit macht, in welcher Form auch immer, die eigene Geschichte zu erzählen, auch diese Erfahrungen anderen Leuten zu vermitteln oder eben diese Homepage aufzubauen. Sagst du noch einmal ganz kurz?
defi-krefeld.de.
So, defi-krefeld.de. Also klickt euch da auf jeden Fall rein, Jungs. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr könnt natürlich weiterhin uns kontaktieren. Wir werden alles weiterleiten, wenn ihr Fragen haben solltet. Ansonsten findet ihr natürlich auf unserer Homepage welleniederrhein.de den gesamten Talk dann morgen online bei uns. Und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anhören und gegebenenfalls runterladen. Vielen, vielen Dank, Jungs. Ich hoffe, ihr genießt heute noch ein bisschen die Sonne. Ne?
Das werden wir.
Und hoffentlich muss heute in Defi in Krefeld nicht zum Einsatz kommen. Und wenn
das
doch,
wir.
Und wenn doch, dann wissen wir jetzt endlich auch, wie damit umzugehen ist und dass es wirklich nicht beängstigend ist. So, jetzt haben wir es 2:05. Mein Name ist Rafael Hamdan. Schön, dass ihr dabei wart, wieder beim Welle Niederrhein Talk. Ich freue mich sehr, wenn wir uns am nächsten Wochenende wieder hören. Bis bald.